23 Millionen Menschen in Deutschland leiden unter chronischen Schmerzen. Was chronische Schmerzen überhaupt sind, welche Schmerzarten es auch noch gibt, auf welchen Ebenen das wirken kann und was vielleicht erste Tipps und Schritte sind, um weg von Schmerzen zu kommen oder die zu akzeptieren, darüber spreche ich heute mit Caltrina Gashi. Hallo.
Hi.
Sie hat einen Abschluss in Psychologie und ist Medizinstudentin im letzten Jahr und gerade aktuell hier in Berlin an der Charité für deine Formulatur. Vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst. Und du interessierst dich ja auch sehr für Frauengesundheit im Speziellen und auch Schmerzen bei Frauen. Und ja, wir haben uns ja letztens so unterhalten und dann hast du riesig angefangen, über Schmerzen zu reden. Da habe ich gesagt, halt, stopp, lass uns das mal offiziell machen. Und so vielleicht noch ein bisschen was für die Zuhörer aufnehmen und mitnehmen. Ja. In diesem Sinne, hallo und herzlich willkommen. Schön, dass du da bist.
Hi Madeleine, ich freue mich auch sehr, dass das heute geklappt hat und dass wir gemeinsam über Schmerzen reden und Frauengesundheit vielleicht auch am Rande.
Ja, um vielleicht direkt einzusteigen, ich habe jetzt schon so diesen Fakt rausgehauen. Was sind denn überhaupt chronische Schmerzen? Also was gilt als chronischer Schmerz?
Also chronische Schmerzen ganz im Allgemeinen sind Schmerzen, die länger als 3 Monate andauern. Abhängig davon, es gibt unterschiedliche Schmerzregionen, sage ich mal, also zum Beispiel Kopfschmerz oder Rückenschmerz oder allgemein unspezifischer Muskelschmerz. Je nachdem, welche Bedingungen, medizinische Bedingungen man sich anguckt, können da dann nochmal spezifischere Definitionen greifen, aber um das einfach zu halten, so als Pi mal Daumenregel, alles, was regelmäßig länger als 3 Monate andauert oder auftritt, kann als chronischer Schmerz eingestuft werden.
Das ist jetzt ja gar nicht so eine hohe Begrenzung. Also 3 Monate ist jetzt gar nicht, finde ich jetzt nicht so viel. Also krass. Aber auch viel. Also wenn man schon 3 Monate Schmerzen hat, ist schon viel, aber also wie schnell es dann als chronisch ist und dann ja auch eine bestimmte Gewichtigkeit hat, die aber, glaube ich, oft dann doch nicht ernst genommen wird, weil es erst 3 Monate sind und verglichen im Leben ja ganz so lang. Hast du da Erfahrung mit Schmerzpatienten oder wie kommst du zu dem Thema?
Also ich habe am Ende von meinem Bachelorstudiengang in Tübingen in Psychologie war für mich damals so ein bisschen die Frage, wo geht's jetzt weiter, wo sehe ich mich? Ich habe damals ein Praktikum in Rottweil im Milton Erickson Institut bei Bernhard Tränkle gemacht. Und der hat zufälligerweise gerade einen Artikel geschrieben für Mark Jensen, der in Seattle ist und chronische Schmerzen untersucht als Wissenschaftler, aber auch als Kliniker oder klinischer Psychologe mit begleitet. Und ich habe mich damals in das Thema eingelesen und dachte so, boah, das ist ja total spannend, irgendwie auch aufregend, dass es so verschiedene Komponenten kombiniert, also den Körper, aber auch die Psyche und dass es irgendwie so zusammentrifft. Und und Marc war dann irgendwann in Rottweil auch vor Ort und im Rahmen von dem Gespräch kam dann so die Idee, dass ich vielleicht für ein halbes Jahr nach Seattle gehen könnte in die chronische Schmerzforschung bei seiner Kollegin Tonja Palermo. Und bei der war ich dann auch 6 Monate und im Rahmen von diesen 6 Monaten war dann auch so die Frage, wie geht's jetzt weiter? Also möchte ich jetzt Psychologie machen oder nochmal irgendwie anders mich orientieren? Und mich haben wirklich unabhängig voneinander mehrere Ärzte, Ärztinnen, auch Psychologinnen bestärkt, mich für Medizin zu entscheiden, wenn es irgendwie geht. Ich habe mich dann für Medizin im Zweitstudium entschieden und bereue es jetzt im Nachhinein auch gar nicht. Im Gegenteil, also mein Wissen, was irgendwie Schmerzen angeht, hat sich nochmal erweitert. Deshalb, also der Weg zu chronischen Schmerzen war auf verschiedenen Wegen, würde ich sagen, hat sich irgendwie geebnet so mit der Zeit. Und in den letzten ja, mittlerweile 4 Jahren, verrückt, hat auch über Rottweil, hat eine damalige Praktikantin, Viviane Ehret, die ist selber von Endometriose betroffen und Bernhard hatte damals irgendwie noch so im Hinterkopf, ah ja, Caltrina, die ist ja chronische Schmerzen, ja, mag sie gerne. Und dann habe ich so den medizinisch, biochemisch, physiologischen Teil abgedeckt und ja, und dadurch kam ich dann zu chronischen Schmerzen bei Frauen, vor allen Dingen bei Endometriose. Also der Weg zu den chronischen Schmerzen war irgendwie, hat so nach dem Bachelor angefangen und hat dann aber über ein paar andere Etappen, die dann später noch kamen, sich nochmal gefestigt.
Ja, Wahnsinn. Also dann hast du ja direkt einen Deep Dive into Schmerzen und das sozusagen als Antrieb und Motivator, das ganze Studium dran zu hängen. Das ist ja nicht nur eine kleine Verbindung von Schmerzen in deinem Leben. Das ist ja riesig. Wahnsinn. Was eine Ehre. Okay. Und was ist dir da in den 6 Monaten in Seattle begegnet an Schmerz, auch, ich sag mal, so im echten Leben, also neben Forschung, kannst du aber gern auch teilen. Und wie zeigt sich Schmerz oder wie erlebst du Menschen mit Schmerzen, mit chronischen Schmerzen?
Also ich war damals im Seattle Children's Research Center und Seattle Children's Hospital. Mhm. Und das Besondere an dem Krankenhaus dort ist, dass die Kinder, die kommen für den ganzen Tag und sehen den ganzen Tag verschiedene Spezialisten. Mhm. Also die sehen eine Anästhesistin, also die Ärztin. Dann sehen sie eine Psychologin mit Schwerpunkt Schmerztherapie. Dann sehen die Physiotherapeuten und noch ein paar andere Arbeitsgruppen, je nachdem, wo so der Schwerpunkt von den Kindern auch liegt.
Ja.
Und die haben mindestens 1 Stunde mit jedem Team, Teamspezialisten, sage ich mal, also genau, mit den Anästhesisten, Psychologen oder dann den Physiotherapeuten oder den anderen Arbeitsgruppen. Und dann bespricht das gesamte Team, wie sie das Kind einschätzen, wo sie es einstufen. Und was ich gemerkt habe, ist, dass häufig die Kinder, der Schmerz ist natürlich vordergründig, weil der Schmerz im Alltag einschränkt, die Lebensqualität einschränkt. Die Kinder, also gerade in der Entwicklungsphase, müssen die Kinder ja nicht nur lernen, irgendwie was Verantwortung bedeutet und in die Schule gehen, sondern gerade auch so soziale Interaktionen und das soziale Miteinander irgendwie neu erlernen. Mhm. Und wenn das ausfällt, weil die Kinder die ganze Zeit zu Hause sind, dann kommen irgendwann auch die sozialen Probleme dazu. Das heißt, am Anfang steht so der körperliche Schmerz, irgendwann kommt das Soziale dazu, aber in der Regel geht diesem chronischen Schmerz irgendwas Psychisches voraus. Hm. Also sei es irgendwelche Belastungsfaktoren in der Familie, sei es vielleicht auch eine persönliche Veranlagung zu eher ängstlicherem Verhalten, eher vermeidendes Verhalten, das dann vielleicht durch soziale, ja, wenn es die Eltern gut meinen, und dann sagen, nee, wenn das Kind das nicht will, dann muss es das auch nicht machen. Was dann aber irgendwann, wenn das zu sehr, diese Muster sich zu sehr verstärken, dann natürlich auch nochmal die Angst des Kindes verstärkt, was gar keine Schuldzuweisung ist. Das ist wohlwollend gemeint, aber das sind dann so Muster, die man in der Therapie, in der Schmerztherapie dann irgendwie versucht zu durchbrechen. Also um nochmal spezifischer auf deine Frage zurückzukommen. Also der Schmerz, der körperliche Schmerz ist das, was man irgendwie am leichtesten greifen kann. Mhm. Aber in den allermeisten Fällen ist beim chronischen Schmerz immer, man redet auch vom biopsychosozialen Modell. Mhm. Also die biologische Komponente ist das, was man am leichtesten greifen kann. Aber psycho und sozial gehört halt immer dazu und macht dann die Therapie auch spannend, aber auch komplex, weil man an allen Stellschrauben am besten ansetzt.
Und wenn du jetzt sagst, so ein vermeidendes oder ängstliches Verhalten ist vielleicht dem chronischen Schmerz voraus, gegangen? Sind das dann auch so Faktoren, an denen man irgendwie präventiv hätte erkennen können oder handeln können? Oder also so auf einer Zeitleiste auch, es gibt ja die biologische Komponente von dem physischen Schmerz, da ist irgendwas falsch. Wie sehr muss das ausbrechen? Wie kann man das dann erkennen, wenn körperlich das Signal quasi noch nicht da ist, was ja dann meistens quasi der Punkt ist, an dem viele Menschen, auch wenn es nicht chronisch ist, dann sagen, okay, jetzt merke ich was, jetzt muss ich was anders machen. Kann man das irgendwie vorher erkennen?
Ich glaube, das Wichtigste, das zu erkennen, ist Psychoedukation, also zu verstehen, was chronische Schmerzen bedeutet. Um es vielleicht an einem Beispiel konkret zu machen, wenn ich jetzt.
Sehr gut. Mach mal.
Wenn wir ein Kind oder einen Erwachsenen, da ist das Alter egal, haben, der vielleicht durch zum Beispiel Sport oder durch eine Verletzung auf dem Sportplatz, Spielplatz, ist egal, einen Knorpelschaden hat, im Knie. Und jemand, der eine Tendenz hat, ängstlich zu sein, wird dann denken, oh, das tut weh, ich will jetzt nichts kaputt machen, ich belaste es lieber nicht. Also eigentlich die Intention dahinter ist ja total gut, weil das bedeutet, jemand ist sieht, da ist ein Signal vom Körper, kann das Signal, das da kommt, erkennen und ordnet es ein. Das ist ja schon mal eine riesengroße Stärke, die man auf jeden Fall auch so anerkennen muss, weil diese Stärke will man nicht abtrainieren, die darf bleiben. Nur woran man ein bisschen arbeiten muss, ist die Interpretation, weil wenn ich das Problem mit dem Knie jetzt im dem Beispiel ist, es braucht die mechanische Belastung, damit alle Nährstoffe auch in den Knorpel kommen. Nicht exzessiv, nicht im Übermaß, aber erst durch die mechanische Belastung wird zum einen der Knochen gestärkt, zum anderen wird auch die Muskulatur gestärkt, was dann den Knorpel entlastet. Und zum dritten die ganzen Nährstoffe, die in den Knorpel kommen. Knorpel selber hat keine Blutgefäße. Das heißt, die ganzen Nährstoffe kommen erst durch die mechanische Belastung in den Knorpel rein. Das heißt, das Knie ist darauf angewiesen, dass die Person sich weiterhin bewegt. Obwohl also die Absicht total gut ist, das Knie zu schützen, weil das Knie sagt, hey, hör auf zu laufen, ich habe Schmerzen, kann man erst durch die Bewegung das Knie entlasten, weil dadurch die Muskulatur gestärkt wird, dann natürlich der Knochen gestärkt wird und auch die ganzen Nährstoffe in den Knorpel kommen. Genau. Ja.
Und was macht man dann jetzt aber? Also was hat man vorher falsch gemacht, dass man einen Schmerz hat? Und was soll ich dann anders machen als vorher? Oder mache ich dann genauso weiter und hoffe, dass von allein dann weggeht, was ja oftmals auch der Fall ist, dass man das so hofft? Also was verändert man dann an seinem Verhalten?
Also ich würde sagen, so zwei Punkte sind auch die wichtigsten, die ich aus Seattle mitgenommen habe und bei denen ich immer wieder selbst erstaunt bin. Das eine, und ich glaube, das ist gerade auf Social Media boomt das Thema ja auch, aber Schlaf, also gerade das Thema, also bei die Forschungsgruppe um Tonya Palermo rum, die hatten ein Projekt damals gestartet, bei dem die bei den Kindern mit chronischen Schmerzen eine Komponente verändert haben. Und das war, dass die Kinder eine gute Schlafhygiene entwickeln. Das heißt, kein Handy gucken mehr, bevor man ins Bett geht, nichts Aufregendes mehr gucken. Das Handy darf nicht mehr im Zimmer liegen, immer zur selben Uhrzeit ins Bett gehen, immer zur selben Uhrzeit aufstehen, egal wie wach oder müde man ist. Und am nächsten Tag auch keine Naps, keine Powernaps machen. Das ist am Anfang richtig hart, aber langfristig Schlafhygiene, also man cleant quasi sein Schlafverhalten aus und hat quasi eine Struktur drin. Und nur, das war die einzige Komponente, an der die Forschungsgruppe angesetzt hat. Und es hat die Häufigkeit, die Dauer, die Länge von Schmerzattacken verringert und gleichzeitig die Lebensqualität signifikant erhöht, weil natürlich die Kinder dann viel eher noch in der Lage waren, mittags spielen zu gehen, sich mit Freunden zu treffen und so weiter. Das ist so das eine. Also Schlaf, ich würde sagen, also Schlaf ist so, wenn es um chronische Schmerzen geht, wahrscheinlich so mit ein sehr, sehr wichtiger Punkt auf jeden Fall.
Dann die körperliche noch hier vor mit dem Nap. Also du hast jetzt so gesagt, dann kein Nap am nächsten Tag. Also sind Naps nicht gut oder was? Das war so jetzt ein Nebensatz. Was meinst du genau damit?
Also Naps funktionieren schon. Ich meine, das ist auch so eine individuelle Sache, die man irgendwie ausloten kann. Mhm. Aber wenn Nap so bis maximal eine Stunde geht, ist es okay. Wenn halt ein Nap zu 3-4 Stunden ausufert, wird das halt auf jeden Fall abends, genau, dann ist es halt ein richtiger Mittagsschlaf und dann ist halt abends die Batterie noch zu voll, um tatsächlich ins Bett zu gehen. Deswegen meinte ich auch am Anfang, ist es halt wichtig, auf diesen Nap am Anfang zu verzichten. Es gibt sicherlich da auch Ausnahmen und man muss dann individuell auch nochmal gucken. Dafür gibt es ja auch spezialisierte, also Ambulanzen, Schmerzambulanz, die psychosomatischen Ambulanzen, die bei so Schlaf auch helfen. Aber also so am Anfang, um quasi in diese alte Routine reinzukommen, muss man halt darauf achten, dass man mittags sich nicht selber den Schlaf für die Nacht raubt. Also es raubt mir den Schlaf, kann natürlich auch ein Gedanke sein, aber man kann sich selber auch den Schlaf rauben, wenn man mittags einen 3 Stunden Nap einlegt und dann ist die Batterie einfach auch zu voll. Dann ist der Körper nicht ausgelastet.
Ja, das ist jetzt vielleicht dann für Kinder und für Erwachsene, also die einen 20-Minuten Nap oder sowas machen in der Mittagspause, sollte man den dann auch weglassen oder ist der erlaubt, sozusagen?
Ich weiß nicht, ob ich mir das so rausnehmen würde, das so zu pauschalisieren. 20 Minuten sind immer okay, auch 20 Minuten sich hinlegen, aber es geht um die 20-Minuten-Naps geht es da in der Regel auch nicht, sondern eher um diese ausufernden Mittagsschläfchen, die
nur,
dann
dass irgendwie wir mal Nap definiert haben.
Okay. Ja, genau. Okay. Aber genau, und wenn jemand grundsätzlich mit dem Schlafen kein Problem hat, dann ist es ja auch kein Problem. Also dann muss man da ja auch nichts dran drehen.
Ja, wobei ich glaube, da gibt es halt, es hat ja auch aus einer Wichtigkeit heraus so eine Wichtigkeit im Netz gerade, weil es ja auch viele Mythen gibt, ne? Wenn man sagt, ja, ich schlafe doch eigentlich gut, aber es gibt ja einen Unterschied zwischen ich schlafe halt eigentlich gut und ich schlafe auch so, wie es mein Körper braucht, richtig gut. Weißt du, was ich meine? Also man kann ja durchschlafen und sagen, ich schlafe gut, aber eigentlich ist die Regeneration alles ist nicht so tief, wie es sein könnte, weil man trotzdem vorher am Handy ist, nicht so lang schläft und so weiter und so fort. Ja. Deshalb, ich finde, das hat schon gut, das hier nochmal hervorzuheben. Habe ich dir auch vorher selber erzählt, dass ich das ja bei mir auch jetzt merke. Ich bin zwar voller Leidenschaft und arbeite gerade so viel, so gern auch bis spät, aber das spät bis 10 Uhr oder so am PC sitzen und dann quasi den Übergang ins Bett, da merke ich einfach, wie mein Kopf auch rattert. Und das ist mir jetzt bewusst. Und ich glaube, das kann halt auch sehr unbewusst passieren durch zum Beispiel klassisch Fernsehgucken vom Schlafen gehen oder so, wo man sagt, ja, ich habe jetzt nicht gearbeitet so. Das war eigentlich mein Runterkommen, meine Freizeit, aber de facto ist es doch sehr ähnlich. Oder von der Beschallung so. Und das führt mir führt mir gerade einfach so die Abendroutine auch nochmal bewusster, dass ich merke, wie komme ich besser runter, wie ist wirklich der Kopf ruhig und dass man sozusagen den Schlaf vorbereitet auch einfach.
Ja.
Ja, okay. Dann der zweite Punkt, den du sagen wolltest.
genau, also Schlaf ist so das eine und das andere ist, alles, was geht, wird gemacht. Also das Minimum, selbst wenn es nur ist irgendwie, ich gehe in die Schule oder zur Arbeit und komme dann nach Hause und bin dann zwar sehr müde und geschafft, aber alles, was geht, wird gemacht. Also das bedeutet auch, okay, joggen gehen geht nicht mehr, weil Knie irgendwie hatten zu großen Knorpelschaden, zu viel Schmerzen, wie auch immer. Aber das bedeutet nicht, dass man nicht keine Ahnung, eine kleine Runde um den Block gehen kann. Und irgendwann mit der Zeit wird es dann auch besser, weil die Muskulatur gestärkt ist und dadurch dann auch die Gelenke entlastet werden. Also chronische Schmerzen, der größte Feind vielleicht auch von den chronischen Schmerzen ist Schonung. Also schon, obwohl das vielleicht intuitiv sehr nachvollziehbar ist, ist das Wichtigste bei chronischen Schmerzen, das zu tun, was geht. Also auch wenn es nur ist, ja, 10 Schritte am Anfang, das ist okay. Dann sind es 10 Schritte und am nächsten Tag sind es 11 und nach einer Woche sind es 15 und dann nach einer Woche ist 20. Und das heißt nicht, dass es leicht ist, aber das, was geht, sollte man auf jeden Fall machen, weil man sagt ja irgendwie, use it or lose it.
Dann habe ich es auch also gerade gedacht. So.
Ja. Genau, also entweder man verwendet das, was man hat, oder man verliert halt über die Zeit. Und wenn das, was man hat, irgendwie schon sehr eingeschränkt ist, dann ist das Wichtigste, das, was geht, auch wirklich zu machen.
Und das, ja, also das zusammen reicht dann schon? Oder also kommt dann da noch Physiotherapie und knieschmerzspezifisches Training dazu? Oder sagst du wirklich, Schlaf ist eigentlich so ein großer Hebel? Und geh weiter spazieren, so also, gesagt, und dann ist wieder gut? Oder kommt schon noch andere Therapiemaßnahmen drumherum?
Nee, also andere Therapiemaßnahmen, ja, auf jeden Fall. Also es das heißt ja auch biopsychosozial. Das heißt, man würde dann auch mit versuchen, zumindest weil man in einer spezialisierten Schmerzambulanz ist, würde man die Anbindung mit einer Psychotherapeutin oder einem Therapeuten auf jeden Fall anstreben und gucken, welche zum Beispiel Belastungsfaktoren im Leben gerade da sind, ob man die modifizieren oder verändern oder auch loslassen kann. Auch gucken, welche Glaubenssätze stehen irgendwie dahinter. Also manchmal kann chronischer Schmerz ja auch irgendwo einen Krankheitsgewinn mit sich bringen. Das heißt, wenn das genau ist ein Beispiel, aber das ist jetzt auch sehr plakativ. Aber mal angenommen, irgendwie mein Chef auf der Arbeit nervt und hat sehr hohe Ansprüche, bietet aber sehr wenig Unterstützung. Und ich bekomme irgendwie immer, wenn der Chef montags im Büro ist, ich weiß, der ist montags im Büro, wir haben das Meeting, bekomme ich eine richtig starke Migräneattacke. Dadurch muss ich nicht ins Büro. Das verstärkt ja auch nochmal diese Migräneattacke selber. Mhm. Also da kommen dann auch so soziale oder psychologische Lernprozesse kommen dann auch zum Tragen. Das heißt, da würde man irgendwie gucken, wie ist es gerade am Arbeitsplatz, wie ist es gerade zu Hause, sozial, mit dem Partner, der Partnerin, eventuell Kinder, Freunde, Freundeskreis. Das ist auch so ein bisschen überlappen mit dem sozialen Bereich. Also wie oft sehe ich meine Freunde? Wie sind die Freundschaften? Ich meine, bei manchen chronischen Schmerzpatienten dreht sich dann auch alles nur noch um die Schmerzen, weil es ein so prominentes Thema ist und dass man da zum Beispiel guckt, dass neue Themen irgendwie in die Interaktion mit den Freundschaften aufgenommen werden können. Zum Beispiel, dass man sich auf einen Kaffee trifft und entscheidet, heute reden wir über alles, außer über Schmerzen, weil das schon die letzten Wochen so viel Raum eingenommen hat und das dann auch bewusst so auszusprechen. Was am Anfang vielleicht auch da wieder kontraintuitiv ist, weil es beschäftigt einen ja auch, aber umso mehr man sich damit beschäftigt, wird dann halt auch immer größer und umso größer es wird, desto weniger ist natürlich auch Raum für andere Themen. Und dann ist die Frage, was ist so das Ziel? Und das sind dann aber so Themen, die man in der Psychotherapie erarbeiten würde. Dann Thema Physiotherapie, weil du das auch gerade angesprochen hast. Das ist auch sehr, sehr wichtig. Also gerade wenn Knie als Beispiel oder unterer Rücken, das schränkt einen ja im Alltag mit den Bewegungen schon enorm ein. Und da würde man gucken, dass Bewegung oder Bewegungsabläufe auch beigebracht werden, Übungen beigebracht werden, die dann den entsprechenden Bereich auch entlasten.
Ja, aber ich finde das gerade so krass. Ich denke so, diese Schmerzfolge entpuppt sich gerade als völlig anders. Also weil ich finde, also es ist so programmiert auch in meinem Kopf, weil ich ja auch viel mit, zum Beispiel jetzt im Fitnessstudio, mit Leuten gearbeitet habe, die Schmerzen hatten und deshalb halt jetzt trainieren wollen. Und das war jetzt zuerst mal so auch, ist der offensichtliche Weg irgendwie, wenn jemand Schmerzen hat, ich sag mal jetzt, egal ob chronisch oder also was auch immer, wobei viele, würde ich schon sagen, die waren dann chronisch, wenn die sagen, ich habe jetzt seit immer Schmerzen, eigentlich laut deiner Definition, die du am Anfang gesagt hast, ist ja sehr viel Schmerz schon chronisch. Und dann wählt, also habe ich das Gefühl, dass sehr dieser physiotherapeutische oder körperliche, therapeutische Weg, sage ich mal, sehr anerkannt und in den Köpfen ist von Menschen, aber du erzählst das gerade so wie selbstverständlich, ah ja, dann macht man halt die Psychotherapie und guckt, welche Belastungsfaktoren gibt es so im Leben, wo ich denke, hä, krass, also dass der körperliche Schmerz ist ja quasi ausreichend schon für die Not, sage ich mal, an der Psychotherapie und man muss noch nicht mal direkt in der Psyche, in Anführungsstrichen, das Problem sehen, dass man sagt, boah, mir geht's gerade so schlecht, mein Leben geht runter und drüber und na klar, deshalb habe ich jetzt auch Schmerzen, sondern das ist eigentlich wie die Physiotherapie, wenn ich dich richtig verstanden habe, quasi so ein, es gehört halt dazu, na klar muss man diese Ebene auch angucken, auch wenn du jetzt vielleicht noch nicht direkt denkst, sozusagen dein Leben ist komplett scheiße, aber du musst einfach diesen Bereich auch angucken, die Psyche.
Ja, auf jeden Fall. Und ich glaube, das ist, das finde ich in der Schmerztherapie auch so erfrischend, weil in allen anderen Bereichen, also gerade Psychiatrie, Psychosomatik, kämpft man so schon manchmal auch damit, den Körper mit reinzubringen. Und auf der anderen Seite, wenn man aber so harte, körperliche, mechanische Fächer hat wie Orthopädie oder Unfallchirurgie, kämpft man damit, die Psyche damit reinzubringen. Einer von den Psychiatern an der Uni hat irgendwie mal erzählt, dass einer von den Unfallchirurgen hat irgendwie mal ein Konsil gestellt und hat quasi einen Psychiater dazu gerufen, weil der Patient weint. Also so, ja, der Patient weint, weil, also, halt Psyche, habe ich nichts mit zu tun, weil ich Orthopäde bin oder Unfallchirurg. Das ist halt, also, das ist eine Anekdote, das sind bestimmt auch nicht alle Unfallchirurgen und Orthopäden so, will ich jetzt auch nicht da niemandem auf den Schlips treten. Aber, ich finde es auch schon auch wichtig, weil ich meine, die Definition mit akuter Schmerz verliert irgendwann seine Warnfunktion und wird dann zum chronischen Schmerz. Ich glaube mittlerweile, dass das gar nicht so ist. Ich glaube, dass der chronische Schmerz seine Warnfunktion nicht verliert, sondern dass der chronische Schmerz die Warnsignale Richtung Psyche lenkt. Also wenn ein Schmerz länger als 3 Monate andauert, dann ist da immer noch das Warnsignal da, aber dann ist das Warnsignal, dass irgendwie in anderen Bereichen irgendwas nicht ganz im Gleichgewicht ist und dass man da vielleicht eher nochmal hingucken kann, sollte, könnte.
Krass. Ich merke gerade, wie so viele Sachen zusammenkommen. Wir haben zwar vorher jetzt geredet, aber ich verstehe das gefühlt jetzt erst. Ich denke so, gerade auch, wo du sagst, ins Gleichgewicht und Balance und also, ja, es geht halt, also ich habe jetzt gerade zum Beispiel das Ayurveda halt im Kopf. Ich sag mal, diese alternative Herangehensweise an das Thema Schmerzen aus dem indischen Raum. Und da habe ich vor Jahren auch mal ein Buch zugelesen und der hat auch die ganze Zeit nur von Gleichgewicht geredet. Da geht es ja halt dann um diese Doshas und die Energietypen und so, die man hat und wie die also im Gleichgewicht sind, sind ja irgendwie einfach andere Worte. Aber ich habe so das Gefühl, es meint sehr vieles, sehr ähnliche Dinge. Und dass wir das ja auch hier in unserer westlichen Medizin haben, es klingt halt jetzt nicht so fancy, aber dass wir es vielleicht noch nicht immer so nutzen, weil wir uns vielleicht auch nicht in den Köpfen des Einzelnen erlauben, so zu denken. Also ich würde das jetzt mal ganz so auf die Ärzte und das System schieben, was man auch machen kann und viele machen. Aber um ein bisschen Eigenverantwortung zu geben und Handlungsmacht, dass man nicht so ein Opfer ist, was man nichts machen kann, weil das System ist blöd, sondern wenn ich das gerade so höre, denke ich, ja, okay, wo darf ich vielleicht in meinem eigenen Leben selber dieses, ich nenne es jetzt mal mein Ayurveda-Prinzip, trotzdem hier in den deutschen Raum bringen und erkennen, dass es die Möglichkeiten auch gibt. Ich muss es für mich leicht selber ein bisschen mehr zusammenschustern, weil ich glaube, es gibt hier auch irgendwo eine Ayurveda-Klinik, wenn man das will, aber ich könnte ja auch selber quasi sagen, ich gehe zum Physiotherapeuten und ich gehe zum Psychotherapeuten, von mir ausgehend sozusagen, und mir sozusagen meine Ganzheitlichkeit und Ausgeglichenheit basteln, weil die Leute gibt es ja.
Ja.
Oder? Stark. Verrückt. Krass. Aber was meinst du mit dem Warnsignal? Also wo kommt das her? Jetzt sagst du, okay, akuter Schmerz hat ein Warnsignal, bei Grundschmerz geht das weg. Also wer sagt das? Oder wo kommt das her mit diesem Warnsignal?
Achso, das ist so die gängige Definition, die man in vielen wissenschaftlichen Publikationen liest.
Der Schmerz am Anfang hat ein Warnsignal und dann nimmer oder was?
Ja, genau. So.
Und du sagst, nee, eigentlich ist es nicht so.
Ich meine, die ich weiß es nicht. Ich meine, das ist ja auch von meiner Seite her jetzt nur eine Hypothese. Ich habe die nicht irgendwie bestätigt oder abgelehnt, aber irgendwie so in letzter Zeit kommt immer mehr der Gedanke auf, dass ich mich frage, ob das wirklich so 100% das abbildet, was es wirklich ist, weil ja, Psychotherapie hilft, multimodales Schmerzkonzept hilft. Das bedeutet aber, dass irgendwie die Warnfunktion vom Schmerz vielleicht nicht ganz weg sein könnte. Vielleicht auf körperlicher Ebene, da bin ich auch 100% d'accord, aber dass das Warnsignal komplett weggeht, weiß ich nicht.
Was ist jetzt hier die Definition von Warnsignal?
Zum Beispiel, wenn also akute Schmerzen als quasi Pendant von kürzer als 3 Monate, wenn ich jetzt eine Herdplatte fasse, dann wird an meinen Kopf das Signal gesendet, Vorsicht, das ist sehr, sehr heiß, dein Gewebe wird gerade verbrannt und du ziehst automatisch die Hand weg.
Mhm.
Das ist das Warnsignal. Wenn das Warnsignal nicht da wäre, dann würde man einfach die Hand da drauf lassen, weil, oh ja, ist ja warm, aber ist ja egal. Und dann hat man Verbrennungen und das schadet dem eigenen Körper ja.
Mhm.
Das ist quasi also Warnsignal zur Handlung.
Mhm.
Oder wenn man zum Beispiel ein altes Fenster aufmacht und einem knallt irgendwie das Fenster irgendwie auf die Hand, also diese Schiebefenster, dann ist irgendwie, und man ist, das Fenster klemmt einem die Finger ein, dann ist ja auch das Warnsignal rausziehen.
Mhm.
Also es ist quasi ein Warnsignal zur Handlung, um sich selber wieder in Schutz zu bringen. Und
man sagt, ja, dieses Warnsignal, also das, was vom Körper in den Kopf geht, das verschwindet bei chronischem Schmerz und man sieht keine Handlungsaufforderung mehr. Oder was wäre dann die Folge?
Also dem Körper wird dann quasi weiterhin signalisiert, du bist in Gefahr. Aber eigentlich gibt's, also das Signal jetzt zur Handlung gibt's, geht quasi dadurch verloren. Also es ist, der Körper ist eigentlich nicht mehr in Gefahr in dem Sinne.
Aber er denkt's noch, weil ja chronischer Schmerz da ist, oder?
Genau,
das sendet auch zusätzliche Stressoren auf System,
ja, auf jeden
die
Fall.
Einen dann begleiten.
Ja, ja, auf jeden Fall. Mhm.
Ja, das passt dazu, weil mit dem Satz, mit dem ich jetzt so durch die Gegend gelaufen bin, zu Schmerzen ist immer, Schmerz ist eine Information. Das wäre so ein bisschen plattere Ausdrucksweise vielleicht für dieses Warnsignalthema.
Mhm.
Aber impliziert quasi so dieses, okay, was bedeutet das? Was bedeutet das noch? Grad, wie du es genannt hast, biopsychosozial oder wie war das? Quasi ja. Diese Informationen auf verschiedenen Ebenen zu gucken, welche dahinter stecken, ja. Okay. Ich musste jetzt auch gerade irgendwie so an Herzschmerz denken. Ich weiß nicht, warum. Bisschen Themenswitch, aber da ja quasi auch, okay, wo also so ein bisschen metaphorisch dann. Man sagt, man hat Herzschmerz und wofür steht das? Was die Information? Naja, man hat sich von jemandem getrennt oder man kann nicht mit jemandem sein. Also in diesem Liebeskummerraum und da ist quasi ja der Herzschmerz automatisch ein Stellvertreter für etwas, was im Leben passiert ist, für Umstände. Und da ist das, glaube ich, akzeptiert und selbstverständlich. Und wenn man jetzt auf diese körperliche Ebene geht, dann ist vielleicht nicht direkt selbstverständlich, oder? Also kommt mir gerade so.
Ja. Ja.
Aber dass man da sagt, ja, dieser Schmerz bedeutet auch Umstände, die jetzt gerade dazu geführt haben.
Man muss fairerweise dazu sagen, in der Kardiologie findet das auch immer mehr Einzug. Gerade an der Universität des Saarlandes Professor Ingrid Kindermann, die macht Psychosomatik, also kardiologische Psychosomatik.
Mhm.
Und die erkennt das auch also immer mehr an und bringt das auch voran. Aber es ist halt noch, man muss schon sagen, es ist halt schon noch in einem sehr frühen Stadium meine ich natürlich. Ja.
Ja, krass, okay. Und hast du vielleicht noch, also waren jetzt der Schlaf und was hast du als zweites gesagt? Stehe ich gerade am Schlauch. Ah, dass man sich weiter bewegen soll, so wie es geht.
Genau, das tun, was geht. Also nicht nur Bewegung, das gilt auch für die Bewegung, aber auch soziale Interaktionen, sich trotzdem mit Freunden treffen, trotzdem zur Arbeit gehen, trotzdem, ja.
Hast du vielleicht aus der psychischen Ebene, wenn du jetzt sagst, man hat Schmerz und man guckt, was sind die Belastungsfaktoren, noch so ein paar Fragen oder Tipps, die du uns mit auf den Weg geben kannst, die man sich ganz gut vielleicht schon mal auch selber stellen kann jetzt in so einem Fall. Okay, ich habe hier einen Schmerz. Wie kann man solche Belastungsfaktoren rausfinden oder wie kann man vielleicht selber schon den ersten Schritt in diese psychosoziale Analyse machen und was rausfinden, was einem vielleicht hilft?
Also ich glaube, die Tipps würde ich tatsächlich auf die zwei Tipps runterbrechen.
Hm.
Also wenn man das, weil das sind so Grundsätze, das eine ist Schlaf, also den Schlaf regelmäßig zu halten und zur selben Uhrzeit ins Bett, zur selben Uhrzeit aufstehen und dann möglichst vorm Schlafen gehen keine Dokus, keine Filme, keine und wie du vorhin gesagt hast, so eine Schlafroutine entwickeln. Hm. Also Schlaf und dann das tun, was geht. Also Freunde treffen, zur Arbeit gehen, das tun, was geht. Arbeit gehen, Familie treffen, Freunde treffen, zur Schule gehen, zur Uni gehen.
Mm-mm.
Das, was geht, auf jeden Fall machen. Was Fragen angeht,
also ich stelle mir jetzt so vor, ich habe jetzt Schmerzen und ich sitze jetzt hier mit so meinem Journal und denke, ja, okay, ich habe jetzt das gehört und ich will jetzt was tun. Was journal ich denn dann so? Also in welche Richtung kann ich mich bewegen, um da mir selber schon mal zu helfen?
Ich glaube, warum es mir so schwerfällt, gerade eine generalisierte Frage zu stellen, ist, weil ich glaube, dass der erste Punkt irgendwie erstmal ist zu gucken, wo stehe ich gerade? Hm. Also im Sinne von, wie sieht so mein Alltag aus? Also sieht mein Alltag so aus, dass ich 14 Stunden arbeite, dann irgendwie nach Hause komme, mich auf die Couch flacke, weil irgendwie für nichts anderes mehr Energie da ist und ich in dem Moment nur Nur ich habe jetzt den ganzen Tag gegeben und ich brauche jetzt irgendwie Input. Dann wird es die Tiefkühlpizza und Fernseher und Chillomillo und ich habe irgendwie für nichts anderes mehr Kapazität. Dann ist irgendwie die Frage, gibt es irgendwas, was an dieser ganzen Routine verändert werden kann? Sagen wir, ich gehe eine Stunde, man muss ja auch nicht direkt alles über den Haufen werfen. Es reicht ja schon, mit kleinen Sachen anzufangen. Ich gehe eine Stunde früher nach Hause und ich nutze diese eine Stunde bewusst, um mir ein gesundes Essen zu kochen. Und dann, es kann ja auch irgendwie was ganz Einfaches sein, was dann irgendwie für die nächsten 3 Tage im Kühlschrank gelagert werden kann. Und dann im einen Tag muss ich es fürs Kochen, am zweiten Tag nutze ich es dann, um irgendwie noch eine Runde rauszugehen oder mich mit Freunden zu treffen. Ich glaube, den ersten Schritt würde ich erstmal nutzen, um irgendwie zu gucken, wo stehe ich gerade, womit ist mein Alltag gefüllt, um dann zu gucken, biopsychosozial, also biologisch, habe ich genug Nährstoffe? Habe ich genug Zeit, um wirklich in aller Ruhe zu essen? Räume ich mir selber genug Zeit ein, um auch wirklich die Kapazitäten zu haben, um irgendwie das Essen auch tatsächlich dann zu genießen, und zwar ohne irgendwie am Schreibtisch nebenher noch weiterzuarbeiten? So die biologischen, und dann zum Beispiel auch Bewegung, habe ich genug Bewegung im Alltag, bewege ich mich im Tag selber auch schon genug oder sitze ich die ganze Zeit kontinuierlich meine 14 Stunden am Schreibtisch und komme da nicht weg, nur vielleicht um kurz einen Kaffee reinzuzischen, also Bio, und dann Psycho, wie geht's mir, mache ich mir viele Sorgen, habe ich genug Zeit, um irgendwie kreativ und spontan und einfach lustig zu sein und Dinge irgendwie zu erforschen, mit Freunden irgendwie einfach ein bisschen loszulassen, und genau, also so die psychische Komponente, oder genau, ja. Und dann sozial, das überlappt auch häufig, aber habe ich sozial genug Zeit, um irgendwie auch mit Menschen Zeit zu verbringen, die mir auch wichtig sind, mit denen ich mich austauschen kann über Themen, die mir sehr am Herzen liegen. Also ich würde vielleicht als generalisierte, aber auch sehr offene Frage als erstes mir dieses biopsychosoziale Modell vornehmen und mir die unterschiedlichen Aspekte angucken, also biologisch, psychologisch und sozial, die auflisten und dann gucken, wo stehe ich gerade und wo ist vielleicht der eine Teil überwiegt ein bisschen zu sehr und ich muss irgendwie gucken, dass die anderen Bereiche auch abgedeckt sind.
Oder auch umgekehrt, auch so wo liegt vielleicht der größte Hebel? Also neben dem, wo liegt der größte Pain, aber wenn ich diese eine Sache verändere, könnte es Auswirkungen auf andere automatisch haben, sozusagen auf Schlüsselgewohnheiten.
Ja, sehr gut, ja, stimmt.
Ja, voll gut. Guter Das waren Punkt, jetzt ja quasi 15 Fragen. Also in deiner Vorstellung von dem Modell hast du ja in den Unterpunkten auch immer Denkfrage. Also ich glaube, ich hatte hier jetzt genug, um in meinen Schatten
Ich meine, chronische Schmerzen sind ein sehr komplexes Thema. Deswegen finde ich, kann man dieses komplexe Thema nicht einfach auf eine Frage runterbrechen. Aber ich glaube, wenn man sich an dem Modell so entlanghangelt und genau hinguckt und auch ehrlich mit sich selber ist, dann ist das auf jeden Fall ein guter Startpunkt, ja.
Ja, wir haben das jetzt alles so ein bisschen in diesem Rahmen der chronischen Schmerzen gehabt, aber kann man das schon auch auf einfach so Akutschmerzen quasi dann anwenden, als Prävention vielleicht auch? Oder ist das dann übertrieben? So, wenn ich jetzt sage, ich habe eine Herdplatte gefasst, sondern okay, ich glaube, es entwickelt sich ein Knieschmerz. Der ist jetzt noch nicht 3 Monate, aber vielleicht schon 2 Wochen. Und sich dann mal hinzusetzen und schon mal zu analysieren nach dem Modell, kann man ja auch machen, oder? Also so ein bisschen so vorweg. Wo ist denn eine Tendenz zu Verschlechterung vielleicht? So bevor der große Knall kommt? Oder wo könnte jetzt schon ein Hebel sein, um Dinge zu erleichtern?
Ja, Ich meine, sozial, also weil mal angenommen, ich habe jetzt irgendwie schon seit 2 Monaten Knieschmerz und es geht auch die 3 Monats-Grenze zu. kann es ja auch irgendwie, es kann ja helfen, wenn man sich mit Freunden, Partnerin, Partner, Familie, wie auch immer, verabredet, gemeinsam die Knieübungen zu machen. Weil die
Ja.
bekommt man ja. Also wenn irgendwas am Knie war und man war beim Arzt, bei Ärztin und es gab einen operativen Eingriff, man bekommt ja immer irgendeine Form von Wiederaufbautraining.
Die muss man nur machen, ne?
Genau, die muss man dann nur machen. Und da kann man sich aber sozial auch Hilfe holen, indem man sagt, okay, ich kriege es irgendwie selber nicht so gut hin, aber ich baue mir jetzt ein Netzwerk, das mich dabei unterstützt, mein Ziel zu erreichen. Und die wenigsten sagen dann, nö, kannst, also pff, Knie, nee, mach selber, sondern die meisten sind einem sehr wohlwollend gegenüber und halten sich dann auch an bestimmte Termine. Wenn man sagt, ich verabrede mich montags mit Madeleine, mittwochs mit Katrina und freitags mit genau XY, dann hat man ja seine sozialen Ressourcen genutzt und gemeinsam irgendwie an dem Ziel gearbeitet. Also
Vielleicht
auf jeden
sogar dabei
Fall, das ist ein sehr
gelacht und
guter
das
Punkt.
psychisch lockere gelebt. Ja, okay. Ich
Ja,
erkenne aber
genau.
auch immer wirklich das Modell, also alles, worüber wir eigentlich gerade geredet haben, auf alles ziehen kann, weil alles, was du sagst, kann ich gefühlt auch auf meinen Businessaufbau jetzt beziehen, wenn ich so denke. Also auch ein Netzwerk, in dem Leute mir helfen können, quasi. Ich sollte trotzdem auch mal lachen und loslassen und trotzdem auch gucken, dass ich gut genährt bin. Also ohne, dass ich jetzt mich auf chronische Schmerzen zubewege und in dem Thema bin, aber also diese Tipps sind sehr umgreifend, glaube ich, so vom Großen ins Kleine. Und es sind, also ich finde es gerade sehr spannend, weil es sind doch immer wieder ähnliche Systeme und Muster in unterschiedlichen Themenfeldern halt, weißt du? Also das klingt einfach, ein gesundes und glückliches Leben zu führen, aber gleichzeitig auch sehr komplex, weil es überall in allen Themenfeldern all diese verschiedenen Ebenen hat und es halt eigentlich nicht einfach ist, obwohl es überall dasselbe ist. Weißt du, was ich meine?
Ja, voll, voll. Absolut, absolut. Siehst du für dich in deinem jetzt in dem Businessaufbau, siehst du für dich da auch so die Möglichkeit, das direkt umzusetzen, oder ist das eher so ein mit dem biopsychosozialen Modell? Also, dass du das dann auch direkt integrierst als.
Ja, doch, also schon, wenn ich so denke, okay, ich will zwar die ganze Zeit arbeiten, bin da leidenschaftlich, aber trotzdem will ich meine gesunde Ernährung aufrechterhalten und dann jetzt vom Gefühl quasi schon Pausen bewusst reinquetschen, also und dann aber sagen, nee, ich mach die jetzt. Ich gehe vielleicht doch spazieren oder ich hole nicht das Essen, also eigentlich die Sachen, die du gesagt hast, ich hole nicht das Essen mit zum PC. Ich fange gar nicht erst an, diese Routine aufzubauen. Also bei mir ist das Gott sei Dank auch jetzt schon so ein bewusster Prozess, wenn ich so denke, ah, ich kann das ja gerade mit hochholen in mein Büro und dass ich dann auch schon denke, nee, halt, stopp, diese Routine willst du gar nicht erst aufbauen. Und das ist ja quasi schon an dem Punkt, wo man falsches Verhalten einfach unterbinden kann, bevor man sich das dann schon 2 Wochen in dem Sinne selber beigebracht hat. Eigentlich dieses erste Mal was machen, was einführen, ist so ein magischer Moment, wo man sagt, halt, stopp. Ist das jetzt langfristig? Sehe ich das in meinem Leben? Das ist auch oft, was ich mich morgens frage, wenn ich aufstehe. Und ich denke, ich habe jetzt viel Zeit für eine achtsame Morgenroutine oder ich denke, eigentlich habe ich jetzt gar keine Zeit, weil es ist schon zu spät oder ich habe einen Termin. Aber dann trotzdem dieses, okay, langfristig ist mein Ziel ein achtsamer Start in den Tag. Was kann ich jetzt irgendwie, egal wie klein die Gewohnheit ist, auf dieses Ziel schon mal einzahlen, damit sich so ein Verhalten bildet? Ich glaube, das ist halt so, also da, ja, das ist jetzt noch nicht alles so automatisiert, aber dieses Modell, würde ich sagen, unterliegt irgendwie schon bewusst zumindest mein Denkmuster und ich probiere da, mich so gut es geht, dran zu hangeln und sozusagen bewusst diese neue Lebensphase mit Routinen zu füllen, wie ich sie längerfristig gern habe. Auch wenn das jetzt vielleicht dann noch mehr Anstrengung erfordert, weil manche Dinge noch nicht einfach Gewohnheiten sind, die einfach so ablaufen. Weißt du, was ich meine? So. Und
Ja,
auch,
voll.
das Netzwerkthema bewusst am Anfang jetzt mich umzugucken, wer macht vielleicht was Ähnliches, mit wem kann ich mich treffen, wo kann ich mich austauschen. Auch wenn du nicht alles fertig, perfekt, erfolgreich seit 3 Jahren ist, sage ich mal, was man dann oft denkt, so nee, ich kann mich erst mit Leuten treffen, wenn was weiß ich was, sondern ja nee, also ich treffe mich jetzt mit Leuten, tausche mich aus in dem Status, wo ich jetzt bin, mit der Erfahrung, die ich jetzt habe, und dann nicht auf irgendwas zu warten oder ja, trotzdem noch den Sport zu machen, trotzdem mit Freunden sich zu treffen. Man kann ja auch an dem Modell, finde ich, immer wieder schrauben, wie viel von was gerade. So. Also vielleicht gibt es die Phasen, da hat das eine mehr Priorität, kann man mehr Zeit aufwenden, aber ich finde, und das war mir auch irgendwie immer schon wichtig, ich beschreibe es auch gern als diese Art und Weise zu leben. Ich habe ein Ziel, das ist mein Fokus, aber was ist die Art und Weise drumherum? Gerade auf gesundheitlicher Ebene mit den Schlaf- und Ess- und Sportroutinen, so. Wie sehr kann ich die trotzdem behalten und ein lebenswertes Leben haben, auch wenn ich zum Beispiel gerade viel arbeiten will oder viel lernen will oder was ja okay ist, dass das mehr ist mal, aber dieses, weißt du, so die Art und Weise einfach drumherum. Jetzt habe ich dir sehr lange geantwortet.
Ja, total. Nee, aber ich kann da total, total gut mitgehen. Es ist so ein bisschen wie, ich muss sagen, ich finde das ist so ein bisschen wie ein Ackerfeld. Also das, was du gerade beschreibst.
Ackerfeld.
Weil, okay. Ja, total. Weil wenn man es übertreibt und zu viele Pflanzen auf einmal pflanzen möchte, dann ist das erste Jahr richtig gut. Dann hast du richtig viel. Aber du nimmst dem Acker so viel Nährstoffe, dass es dann langfristig immer schlechter wird mit der Ernte. Und das, was du gerade beschreibst mit dem, ich gucke aber auch, dass ich mich mit Freunden treffe und genug Ernährung, gesunde Ernährung und genug Bewegung und die ganze Interaktion, das hilft irgendwie dem Ackerfeld langfristig auch tatsächlich nutzbar zu sein und auch langfristig die Möglichkeit zu geben, Ernten zu ertragen. Also von daher... Ja, und dann gibt's Jahre, in denen irgendwie die Ackerfelder einfach ruhen dürfen und erstmal wieder zu Nährstoffen kommen können. Und all das, was du jetzt gerade so beschrieben hast, dachte ich immer wieder, ja genau, eigentlich ist es ja
wie ist wieder dieses, ist es, ja, überall sieht man das. Ich musste jetzt gerade auch an Superkompensation denken, im Sport beim Muskelaufbau, wo man ja auch sagt, es bringt nicht jeden Tag voll viel zu trainieren, um den Muskelaufbau zu haben, sondern du musst halt auch mal einen Tag Pause machen und danach wird der Effekt aber umso größer. Also diese Pause katapultiert dich sozusagen nach oben. Sehr spannend. Mit Blick auf die Uhr, ich würde sagen, es ist Zeit, wir gehen mal in unsere 3 Tipps to go.
Okay. Okay, Tipp Nummer 1, achte auf deinen Schlaf. Geh zur selben Uhrzeit ins Bett, steh zur selben Uhrzeit auf und entwickle eine Schlafroutine ohne Medien, also ohne Computer, ohne Fernseher, ohne Handy. Tipp Nummer 2, tu das, was geht, auch wenn es nur einmal um den Block gehen ist oder sich eine halbe Stunde auf einen Kaffee mit einer Freundin oder einem Freund treffen. Das, was geht, geht. Und das, was geht, geht sich auch zumuten, dass man das schafft. Genau. Mhm. Ja, und Tipp Nummer 3, integrier das Ackerfeld überall im Alltag.
Also diese Tipps am Ende, ja. Die würde ich auch gern als Tipp Nummer 3 anbringen. Diese Reflexion, dieses, was wir am Ende nochmal aufgemacht haben. Systeme, Prozesse, Strukturen, Muster zu erkennen. Mhm. Ja.
Ja.
Voll gut. Mega, wow. Danke, Katrina.
Sehr gern. Es hat richtig Spaß gemacht. Es macht immer voll Spaß.
Ich bin immer noch so geflasht. Weil, also, ich habe gerade das Gefühl, ich habe so eine neue Tür aufgemacht von Verständnis, wie Dinge so zusammenhängen einfach. Und ich finde es sehr ermutigend, wie viel man selber in der Hand hat oder haben kann. Ja. Also, weil das ist so chronische Schmerzen und dann ist es so scheiße und es ist ständig da und es nervt und es ist ja auch echt blöd, vor allem wenn dann die Zeiten sind, wo es vielleicht noch intensiver ist. Und da darf man ja, ich sag mal, auch traurig sein und das schlimm finden und da reingehen. Aber was ich super ermutigend fand jetzt in dem Podcast gerade, was man halt machen kann oder so eine Hoffnung und halt nicht aufzugeben auch und auch die Psyche mit reinzunehmen, wenn man das vielleicht auch noch gar nicht auf dem Schirm hatte bei so einem körperlichen Schmerz und dass das selbstverständlich ist und normal auch sein sollte. Richtig gut. Hat mir gut gefallen. Danke. Hast du noch letzte Worte? Da ist alles gesagt.
Nee, ich glaube, es ist alles gesagt. Ich fand es auch, richtig gut. Ich fand es auch spannend zu hören, was das für dich in deinem Alltag auch bedeutet. Und irgendwie auch so zu sehen, dass so die Perspektive, dass eigentlich das nicht nur auf chronische Schmerzen begrenzt ist, dass schon das nochmal so eine ganz andere Sicht auch für mich auf das Thema eigentlich, weil im Kern, ja, hast du schon einen sehr guten Punkt, finde ich, auch angebracht, dass im Kern eigentlich das so ein Universalprinzip ist.
Muss ich mir überlegen, wie ich das, die Folge nenne, dass alles, was wir gesagt haben, hier richtig im Titel rüberkommt. Aber okay, gut. Vielen Dank, danke. Frage an euch, die Zuschauer draußen. Ich habe jetzt gar nichts so direkt. Erzählt gerne, teilt gerne, was ihr denkt jetzt. Ich kann nichts Genaueres formulieren, aber lasst uns gerne wissen, vielleicht auch, wo Fragen noch offen sind, ne? Wenn es eigene Geschichten gibt oder eigene Fragen. Katrin und ich werden uns auch jetzt mal öfters treffen wahrscheinlich und dann können wir auch noch Dinge beantworten. Macht's gut. Listen and move. Auf Wiedersehen.
Auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal.